herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Die heutige Episode ist Teil 1 einer zweiteiligen Serie und lautet Gefangen im Drama-Dreieck. Warum du in toxische Rollen schlüpfst und wie du sie erkennst. Ganz viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge in 2025. Und zwar geht es wirklich darum, warum schlüpfst du möglicherweise in toxische Rollen in deiner Partnerschaft und wie du die erkennen kannst. Und es geht um das Drama-Dreieck. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Ist auch völlig wurscht. Der Wunsch kam wieder aus der Community, mehrfach sogar, dass ich mal etwas übers Drama-Dreieck machen soll. Und das ist für die Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, die da schon ein bisschen tiefer eingetaucht sind, die kennen das Konzept des Drama-Dreiecks aus der Transaktionsanalyse. Ich habe das gelernt 2009 oder 2008 sogar in meiner allerersten Coaching-Ausbildung war das ein Teil und ich habe das immer so ein Stück weit im Hinterkopf, das Drama-Dreieck. Also auch wenn ich eben Beziehungen berate, wenn ich im Membership coache, so, okay, wo stecken die gerade in welchen schwierigen, teilweise eben toxischen Verbindungen und Rollen sind Menschen gefangen? Und ich erlebe das bei Paaren, ich erlebe das aber auch bei erwachsenen Kindern von Eltern, die sich ständig quasi in der Wolle haben, die dann irgendwie eine Retterrolle im Drama-Dreieck einnehmen. Und deswegen ist es auch tatsächlich in meinem privaten Umfeld ein Thema, über das ich auch mit Freunden diskutiere und was wir auch besprechen. Genau. Und das Drama-Dreieck, also diese Konzepte, die helfen halt, bestimmte nicht hilfreiche Beziehungsdynamiken aufzudecken, so, weil das ist immer wichtig, dass du das verstehst, was treibt ihr da, was machst du da, um eben dann das anschaulicher zu machen, um da aussteigen zu können, ja. Und das Konzept beruht halt auf der Annahme, dass wir in allen Beziehungen, egal ob jetzt partnerschaftlich, privat, beruflich, dass wir unbewusst bestimmte Rollen einnehmen, die dann die jeweilige Begegnung soweit, also spielen, also die Rolle spielen wir oder keine Ahnung, füllen wir mit Leben in dieser konkreten Beziehung. So, und je nachdem, wie du jetzt geprägt bist und welche Rolle du aus deiner Kindheit kennst und die dir am vertrautesten ist, übernimmst du halt in den aktuellen Beziehungen als erwachsene Person meistens einen bestimmten Part und zwar ohne, dass du dich bewusst dafür entscheidest und ohne, dass du es vielleicht sogar merkst. Und das hatten wir schon zum Thema Bindungsstile. Da, wenn du einen bestimmten Bindungsstil hast, der aus deiner Kindheit auch kommt, dann kann es sein, dass du Dinge reproduzierst und reproduzierst, die dir überhaupt nicht helfen, aber du nicht weißt, was geht da vor. Und das Drama-Dreieck ist auch so ein Teil, wo du genauer hinschauen kannst, welche Rolle nimmst du da ein? Welche Rolle beeinflusst dich immer und immer wieder, wie du über dich selber denkst, wie du über das Gegenüber denkst, wie du über die jeweilige Beziehung denkst und wie du dich verhältst auch in dieser Beziehung? So, und diese Rolle hat Einfluss auf alle deine Gefühle und deine Handlungen und in letzter Konsequenz auch, wie du eben dem Leben gegenüberstehst. Und ich habe das neulich, das war ein so cooles Feedback aus dem Membership, wo eine Teilnehmerin mir wiedergespiegelt hat, ich habe mit dem Selbstcoaching-Modell gearbeitet und dann habe ich mich mit dem Thema Trauma und so nochmal beschäftigt und Kindheit. Und ja, ich habe schon verstanden, dass meine Gedanken meine Gefühle erzeugen, aber jetzt habe ich auch verstanden, woher die Gedanken kommen und das fand ich so cool, weil unsere Gedanken sind nicht einfach, die kommen nicht einfach aus der Hecke angeflogen, sondern die kommen aus unserer Prägung, aus unseren Elternhäusern, aus unseren früheren Erfahrungen. Daraus basteln wir uns unsere Welt und unsere Weltbilder. Und wenn du jetzt in so einer Drama-Dreiecks-Geschichte vielleicht aufgewachsen bist in deinem Elternhaus, dann wirst du automatisch immer wieder Rollen einnehmen durch die Gedanken, die du denkst, durch die Glaubenssätze, die du hast, weil du das halt so in der Form gelernt oder eben vorgelebt bekommen hast. Und durch das ist das Konzept so, so cool zu verstehen, welchen Part du jetzt in deiner Beziehung einnimmst und warum. Und eben auch, und das machen wir nächste Woche, wie du dich aus dem Drama-Dreieck so ein Stück weit auch befreien kannst. Und diese Veranschaulichung gibt dir halt die Möglichkeit und die Chance, dir dein Verhalten bewusst zu machen. Und wie immer gilt, nicht um dir die Peitsche auf den Rücken zu hauen oder um dich dafür zu verurteilen, sondern erstmal, um wirklich klarer zu werden, was mache ich dann? Und wenn dir das bewusst ist, dann kannst du anders agieren, dann kannst du andere Rollen wählen und dann kannst du da wirklich aussteigen, ja, aus diesen toxischen Rollenmustern und Verhaltensmustern. Weil solange du dich halt im Drama-Dreieck bewegst, und zwar egal in welcher Rolle, werden deine Beziehungen halt dadurch geprägt sein von dem Konfliktpotenzial, von immer wiederkehrenden negativen Gefühlen, von gegenseitiger Hochschaukelung in diesen negativen Spiralen. So, das ist ja immer ein gegenseitiges, die eine Person macht das und die andere reagiert so und die eine reagiert dann wieder darauf und die andere reagiert dann wieder darauf. So, und deswegen ist es total wurscht, in welcher Drama-Dreiecks-Rolle du gerade bist. Du spielst halt diesen Part und wenn dein Gegenüber diesen Part den anderen Part spielt, dann seid ihr halt da in diesem Dreieck drin. So, und was es auszeichnet, ist, dass sich alle Akteure halt früher oder später beschissen fühlen, solange sie in dem Dreieck drin sind, weil es ist halt keine gesunde Beziehungsdynamik auf Augenhöhe, es ist nichts, was Spaß macht, das Drama-Dreieck macht überhaupt keinen Spaß und es führt auch nicht zu guten Ergebnissen in Partnerschaften. Und jetzt als allererstes möchte ich dir mal die einzelnen Rollen so ein Stück weit vorstellen. Und die erste Rolle, und das ist ja für mich eine Rolle, die ich nicht dulde in meiner Arbeit, wo ich die Leute wirklich am allerersten versuche, am Schopf zu packen und rauszuziehen, ist die Opferrolle. So, du kannst dir das Drama-Dreieck vorstellen, und es ist daher der Name, es ist ein Dreieck, gell? Und die Spitze schaut nach unten, also so ein Dreieck sozusagen. Und aus der untersten Person, also an der untersten Person, befindet sich die Rolle des Opfers. So Menschen, die im Drama-Dreieck die Opferrolle einnehmen, die präsentieren sich als hilflos, als machtlos. Sie geben anderen den Eindruck, bestimmte Dinge nicht alleine lösen zu können oder eben auf die andere Person angewiesen zu sein. Das ist für mich immer dieses Bild der klassischen Krückenbeziehung. Ich brauche jemanden, der mich stützt, der mich hält, der mir hilft, im Leben irgendwie vorwärts zu kommen, so, weil ich kann es alleine nicht. Ich muss mich auf jemanden quasi stützen und verlassen. Wichtig ist zu verstehen, dass das Opfer im Drama-Dreieck kein echtes Opfer ist. Also niemand ist ein echtes Opfer, auch nicht im Leben. Und ja, natürlich haben wir bestimmte Privilegien und andere Menschen haben die nicht. Die einen haben andere Startbedingungen im Leben gehabt, die andere nicht haben. Und deswegen gibt es nicht die Chancengleichheit, also das ist mir ganz wichtig. Aber niemand muss Opfer seiner Umstände sein. Niemand muss ein Opfer in einer Beziehung sein, weil das ist Bullshit, okay? Echte Opfer sind halt in überwältigenden Situationen tatsächlich ausgeliefert und auf Hilfe angewiesen. Das sind Kinder natürlich, die möglicherweise misshandelt werden oder was auch immer. Oder auch, wenn jemand, keine Ahnung, gefangen genommen wird, ausgeraubt wird oder so. Also da geht es halt ums Opfer. Auch jemand, der in einem Autounfall verletzt worden ist oder eben jemand, der irgendwie mit kriminell quasi irgendwie umgehauen wird oder sowas. So. Opfer, also echte Opfer, Vergewaltigungsopfer und so weiter, die brauchen in Notsituationen natürlich konkrete Unterstützung. Aber sobald die Notsituation rum ist, früher oder später, ist es wichtig, wieder eine neutrale Position einzunehmen, um sich im Leben auch wieder frei bewegen zu können. Opfer im Drama-Dreieck sind tatsächlich nicht in einer echten Notsituation, sondern die haben es sich im Leben zur Gewohnheit gemacht und nutzen das so ein bisschen als Ausrede, die Opferrolle einzunehmen. Meistens kommt es aus dem Elternhaus, dass eine Person im Elternhaus eben schon gut Opfer spielen konnte und damit auch gute, also scheinbar gute Ergebnisse erzielt hat, oder dass es als Kind sehr erfolgreich war, sich ins Opfer zu begeben, was dann das Gehirn als sinnvolle Strategie abspeichert, gell? Wenn andere zur Hilfe kommen, zeigen sie gar keinen echten Willen, dass sie etwas selber ändern wollen und auch keine eigene Anstrengung, also die Situation, in der sie sich befinden, auch zu verlassen. Das finde ich krass. Also ich habe das auch immer wieder mal in Beratungen, wo die Beziehungsdynamik echt nicht cool ist. Also nichts Gesundes, sehr auf Abhängigkeiten beruhend, es die Person aber nicht schafft, da auszusteigen. Und das muss ich als Coach auch manchmal aushalten und respektieren, dass die Person gerade noch nicht so weit ist, selbstbestimmt zu agieren, aus der Opferrolle auszusteigen und es sich möglicherweise auch in der Opferrolle bequem zu machen. Ich meine, die meisten, die mit mir arbeiten, die sind darüber hinaus, die haben da keinen Bock mehr drauf und die kennen eben durch meine Podcasts oder durch mein Marketing, wissen die, dass die Opferrolle nichts ist, wo ich sie da irgendwie bequem da drin betüttel, so, sondern ich bin da schon sehr klar und trete meinen Mitgliedern im Membership auch ordentlich in den Hintern und die fordern das auch ein, weil sie das auch wirklich wollen. Aber ja, wenn du jetzt in so einer Drama-Dreieck-Geschichte irgendwo steckst, egal ob das jetzt mit in deiner Liebesbeziehung ist oder in einer Ursprungsfamilienbeziehung oder, dann kann es sein, dass es da ein Opfer gibt, das gar keinen Bock hat, aus dem Opfer rauszugehen. Und Beispiele für Menschen, die die Opferrolle einnehmen, das sind halt Arbeitskollegen, die immer um Hilfe bitten, die immer Unterstützung von anderen brauchen, die ständig krank sind, das letzte Seminar irgendwie verpasst haben, nicht mitgeschrieben haben oder Gott, so viel Stress privat haben, so, dass sie immer und immer wieder anderer Menschen Energie und Zeit in Anspruch nehmen, um sich selber eben nicht weiter bewegen und entwickeln zu müssen. Oder es kann auch ein Elternteil sein, vielleicht so ein bisschen kränkelnd, aber vielleicht sogar gesund, der ist sich halt, wo die Eltern dann sich ständig beschweren, dass die Kinder sie zu wenig besuchen oder dass es ihnen so schlecht geht im Leben, dass alles so anstrengend ist, dass sie immer hilflos sind, oh Gott, du musst mir hier helfen, du musst mir da helfen und so. Und was weit darüber hinausgeht, was zum Beispiel Techniksachen, ich bin halt dafür zuständig, meiner Mama zum Beispiel alle Techniksachen, Handy und Computer und Internet und so dazu helfen. Aber da gibt es natürlich Eltern, die sich da bequem gemacht haben, vielleicht auch sogar alleinstehend sind, keinen Freundeskreis pflegen wollen oder irgendwie alle Freunde vergrault haben, aus welchen Gründen auch immer, und dann von den Kindern erwarten, immer und immer wieder gerettet zu werden. So. Dem Opfer gegenüber stehen tatsächlich zwei spitze Positionen, also da sind wir wieder beim Dreieck, also dieses umgedrehte Dreieck, das ist das Merkel-Dreieck, gell? Da stehen halt diese zwei anderen Eckpositionen, das ist einmal der Retter, und jetzt schauen wir uns den nochmal genauer an, so, das ist eben das Gegenstück auch zum Opfer, ist der Retter im Drama-Dreieck davon überzeugt, anderen Menschen unter allen Umständen zur Hilfe kommen zu müssen. Retter werden auf den ersten Blick meist als großzügige und sehr aufmerksame und hilfsbereite Menschen wahrgenommen, so dieses klassische Helfersyndrom oder der klassische People-Pleaser. So, auf den zweiten Blick zeigt sich halt, dass diese Retterposition grundsätzlich Menschen annehmen, dass sie andere retten müssen, also dass die anderen das nicht hinkriegen. Das ist ein bisschen übergriffig, das ist auch so ein bisschen selbstherrlich im Sinne von, ohne mich wird die andere Person nicht glücklich, ich muss die andere Person retten. Und sie haben halt nichts mit echten Rettern zu tun, die dann helfen, dass die Person wieder selber auf die Beine kommt und dass die Person selber wieder vorankommt, sondern echte Retter Also echte Retter sind in Notsituationen halt wirklich jemand, keine Ahnung, die Feuerwehr oder jemand bricht ins Eis ein, was jetzt gerade im Winter, habe ich die Schlagzeilen gehört, wo halt wirklich jemand gerettet wird, aber eben nicht in so einer Abhängigkeitsding. Dieses klassische Retterding, das wäre so eine Guru-Haltung von, ich bin jetzt der Coach, ich bin der Guru und ohne mich kriegst du es nicht hin. So, ich war tatsächlich in, also nicht nur einer Coach-Klient-Situation, wo ich Klient war, wo der Coach mich quasi wie klein gehalten hat, damit ich immer wieder das nächste Paket buche. Das fand ich schon auch sehr krass. Aber wenn man da drin steckt, dann kriegt man das überhaupt nicht so in der Form mit. Und deswegen ist es immer wichtig. So, der Retter im Dramadreieck, der hat gar kein Interesse, die bedrohliche Situation aufzulösen. Er braucht auch gar keine bedrohliche Situation, um sich eben zu profilieren, um sich selbst in Szene zu setzen. Stattdessen geht der Retter eben davon aus, dass die andere Person ihn oder sie unbedingt braucht. Und Retter sind besonders fokussiert auf die Defizite von anderen Personen, so er oder sie wird nie über mich hinwegkommen. Er oder sie kann ohne mich nicht leben. So, und sehen dann die Möglichkeit halt in ihrer Rolle zu glänzen, wenn sie ein Gegenüber haben, was halt gerne Opfer spielt, weil sie dann super gut Retter spielen können. Sie haben unterbewusste Überzeugungen, dass sie in einer Beziehung halt immer mehr geben müssen, um geschätzt und geliebt und auch gebraucht zu werden. Und sie brauchen dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Und das führt dazu, dass sie dem Gegenüber dann die Fähigkeiten absprechen, eigene Lösungen zu finden oder sich selbst zu helfen. Und es ist auch immer und immer wieder in Trennungssituationen, habe ich das immer und immer wieder in der Beratung, dass ich dann sage, okay, und du bist jetzt die einzige Person, die weiß, wie die andere glücklich werden kann, oder du bist die einzige Person, die die andere Person glücklich machen kann, oder du bist jetzt die einzige Person, mit der die andere Person in irgendeiner Form weiterleben kann. Also das ist wirklich, das ist tatsächlich so ein Stück weit wie eine Allmachtsfantasie von kleinen Kindern, die glauben, an allem schuld zu sein und für alles verantwortlich zu sein. Das haben Kinder bis ins Alter von 8 Jahren ungefähr. Und wenn jetzt jemand People-Pleaser ist oder so ein krasses Helfersyndrom hat, eben so ein Retter im Drama-Dreieck, dann ist es jetzt beispielsweise die Arbeitskollegin, die sich sofort auf den neuen Praktikanten stützt, um ihm oder ihr zu helfen, bevor überhaupt die andere Person eine Frage gestellt hat, die immer für andere da ist. Im Fitnessstudio erlebe ich das immer als diejenigen, die mir quasi ungefragt irgendwelche Tipps geben, wie ich die Übung besser machen kann. Also ja. Oder dass es irgendwie so eine, keine Ahnung, die Tante Erna ist, die irgendwie immer der Nichte sagt, oh, du kannst immer vorbeikommen, du bist doch alleine und ach, ich koche dir was Schönes oder so, ohne nachzufragen, ob die das halt wirklich will. So. Das besondere Merkmal an Rettern in dem Drama-Dreieck ist, dass sie häufig das neutrale Verhalten vom Gegenüber so interpretieren, als bräuchte er oder sie Hilfe und Unterstützung, weil sie dann eben in sich selbst dieses Gefühl, ich werde gebraucht, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ausleben können. Sie drängen tatsächlich auch das Gegenüber gern in die Opferposition, weil das halt dann so schön ist, wenn die Person da bleibt und da ist, selbst wenn die sich gar nicht da befindet. Also das ist so dieses Zwangsbeglücken, jemandem wirklich zu Hilfe eilen, obwohl der überhaupt gar nicht geholfen wird. Und die dritte Spitze aus diesem Dreieck ist jetzt der Verfolger oder der Täter oder die Täterin. So, und in manchen Modellen wird tatsächlich von der Täterposition gesprochen. Der Verfolger, also und in manchen halt als Verfolger so, der Verfolger geht davon aus, dass er in sozialen Kontexten die einzige Person ist, die Recht hat, die die Sache richtig betrachtet, die sagt, ich bin richtig so, wie ich bin, so wie es meine Art, mit den Dingen umzugehen, ist die einzig wahre und ihr alle seid falsch, ihr alle seid nicht in Ordnung. Menschen, die sich in der Verfolgerperson verorten, die suchen tatsächlich die Schuld für alle möglichen Fehler und Vorkommnisse bei den anderen. Logischerweise, sie werden auch häufig als streng, unhöflich, aufbrausend oder sehr dogmatisch wahrgenommen. Die Verfolger gehen davon aus, dass sie als Einzige wissen, was richtig und was falsch ist und dass sie auch sehr überkritisch sind und natürlich daraufhin sehr viel meckern und motzen und eben das Gegenüber dann schnell auch in die Opferrolle drängen, weil sie brauchen halt jemanden, dem sie sich überlegen gegenüber vorkommen können. Und Verfolger oder TäterInnen haben tatsächlich wenig Blick für Gemeinsamkeiten. Sie pochen sehr stark auf die Unterschiede, denken krass in so Schwarz-Weiß-Kategorien. Ich bin gut, du bist schlecht. Ich mach's richtig, du machst es falsch. Ich bin die einzige Person, die es weiß, du hast keine Ahnung. So, und klassische Sätze, die aus dem Mund jetzt eines Verfolgers oder einer Verfolgerin kommen können, sind zum Beispiel: Meine Ex ist eine blöde Schlampe, sie hat die Beziehung ruiniert, oder ich erlebe das so oft bei Trennungssituationen, wenn die, tatsächlich häufiger sind es die Männer, wenn die Frauen sich trennen, die dann die Schuld quasi den Frauen geben, sagen, du hast alles kaputt gemacht, aber wir haben, natürlich gibt es auch umgekehrt, die Ex-Frau oder die verlassene Partnerin ist diejenige, die sagt, boah, du zerstörst mein ganzes Leben, du bist ein Arsch und so weiter. So, dann ist eine klassische Verfolgerpersönlichkeit in der Firma zum Beispiel oder im Arbeitskontext, die sagen, es sind alles andere Idioten, ich weiß, wie es läuft, alle hier sind blöd, die Chefs haben keine Ahnung und so. Oder die dann eben vielleicht auch mit ihren eigenen Kindern umgehen, so aus dir wird nie was, du machst alles falsch, ich muss dir immer alles zeigen, ich muss immer alles hinter dir aufräumen oder sowas. Und diese drei Rollen interagieren natürlich miteinander. Und die Interaktionen im Drama-Dreieck schauen wir uns jetzt ein Stück weit genauer an. So, weil du hast jetzt die drei Rollen kennengelernt. Und spannend ist halt, wie in sozialen Situationen, eben ob jetzt am Arbeitsplatz, in Freundschaften, in der Partnerschaft oder der Familie so, wie das also untereinander so läuft. Weil das Interessante ist, dass wir als Teilnehmende der Rollen, also dass alle, die im Drama 3 quasi rumwuseln, die können tatsächlich sogar die Rolle wechseln, aber nur, solange man sich innerhalb des Drama Dreiecks befindet. Also das Drama muss laufen. Wenn kein Drama läuft, dann wird es schwierig für die Rolle im Drama Dreieck, logischerweise. Aber wie schaut es jetzt konkret aus? Also grundsätzlich, wenn du jetzt da drin stecken magst, so fühlst du dich halt aufgrund einer gewissen Prägung gewissen Rollen im Drama-Dreieck näher. So, das bedeutet, solange du noch weitestgehend unbewusst in der Beziehung bist, hast du eine präferierte Person, die du einnimmst. Zum Beispiel ist der neue Kollege auf der Arbeit erstmal in der Opferposition und betritt die Bühne so. Der wirkt überfordert, lässt andere merken, dass er totalen Stress hat, dass er nicht weiter weiß. Oder diese klassischen Männer im Haushalt, die sagen, oh, ich kann das halt nicht, ich weiß nicht, wie muss man Weißwäsche waschen, was nicht mit Schwarz, echt jetzt? So, oder, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles zu schaffen ist, ich habe noch so viel zu tun und so. Das ist das, die Menschen geben ihre Hilflosigkeit quasi lautstark nach draußen. Und darauf springt dann jemand anderes, die Kollegin oder die Partnerin oder sowas, springt halt total sofort drauf an, weil die Person diese Retterposition gerne einnimmt oder sich dort eben sehr wohl fühlt und dann, oh, was brauchst du denn? Hey, komm, schau, ich helfe dir. Schau mal, Weißwäsche wird so gewaschen und Buntwäsche so. Und beim nächsten Mal ist es das Gleiche wieder. Oder eben dem Kollegen oder der dem Kollegen dann gleich zur Hilfe eilt und sagt, hey, komm, das kriegen wir schon hin und ich mache dafür eine Überstunde oder sowas. So, und da können unterschiedliche Szenarien passieren. Entweder Opfer und Retter bleiben eine ganze Weile in den Rollen, weil sie sich da gut auskennen und die sich gegenseitig auch sehr gut befruchten. Oder es ist jemand eben genervt dann von der Überfürsorglichkeit oder eben der Übergriffigkeit tatsächlich und wechselt dann in die Verfolgerposition. So, hey, scheiße, mir reicht's, nie kann ich's dir recht machen, du musst mir nicht jeden Tag sagen, was ich machen soll, du bist ja nicht die Chefin oder sowas. So, also das sind dann so Wechsel, also Rollenwechsel, wenn die eine Person frustriert ist, diese Opferrolle einzunehmen und dann in den Verfolger wechselt. Es kann aber auch sein, dass jetzt die fürsorgliche Retterperson irgendwann findet, dass sie viel zu viele Überstunden macht und um dem Kollegen zu helfen, oder dass die Ehepartnerin total frustriert ist, weil sie die ganze Care-Arbeit oft alleine erledigen muss und deshalb dann die Verfolgerposition einnimmt und sagt so, scheiße, ich helfe dir immer, du hilfst mir nie, aber wenn du dich weiter so blöd anstellst, dann kann es wohl nicht weitergehen, dann sage ich es dem Chef, die müssen dich dann abmahnen oder so will ich die Beziehung nicht mehr weiterführen, du nutzt mich nur aus und so weiter. Da ist dann eben, dass die Retterposition plötzlich in die Täterposition wechselt. Was gar nicht so ungesund ist, aber noch lange nicht hilft, um aus dem ganzen Drama auszusteigen. So, weil was allen Szenarien halt jetzt gemeinsam ist, dass sie halt immer noch innerhalb dieses Drama-Dreiecks stattfinden. Und das bedeutet, auch wenn jetzt die Teilnehmenden in dieser Position sich verändern, dann gibt es trotzdem keine Auflösung vom Konflikt. Und so ein richtiges Dreiecksbeispiel, also wo man wirklich alle drei Positionen hat, wäre jetzt das klassische: Die Eltern sind total zerstritten, vielleicht schon geschieden, vielleicht auch noch nicht. Und die erwachsenen Kinder oder eins der erwachsenen Kinder wird quasi permanent als Retter quasi beauftragt sozusagen. Also keine Ahnung, angenommen, der Vater ist in der Opferrolle und fühlt sich total falsch behandelt, gemein behandelt oder zu Unrecht verlassen oder sowas. Und seine Ex-Frau ist quasi die Täterin und so. Und dann wird das Kind immer da mit einbezogen, also egal wie alt das Kind ist, um zu vermitteln. Der eine schimpft über den anderen und dann versuchen beide immer quasi das Kind auf die eigene Seite zu ziehen. Das ist so ein klassisches Drama-Dreieck. Und wenn jetzt hier zum Beispiel das erwachsene Kind nicht aussteigt und sagt, hey, ich setze hier eine Grenze, kümmert euch um euren eigenen Scheiß, ich bin hier nicht euer Coach oder sowas, geht in die Paarberatung oder in die Mediation, aber ich bin raus. Ich hatte tatsächlich diese Rolle mal. Und zwar hatten meine Eltern Stress mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Und bei mir haben sich immer alle beschwert, so, wow, wie scheiße meine Eltern sind und wie scheiße doch meine Schwägerin ist und mein Bruder und so, bis ich irgendwann gesagt habe, ihr Lieben, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache den Scheiß nicht mehr. Kümmert's euch, schlagt euch diese Köpfe selber ein. Ich habe sogar irgendwann dann gesagt, hey, entweder der zieht aus oder ich ziehe aus, weil wir haben da alle, wirklich alle Kinder noch zusammen zu Hause gewohnt, am Bauernhof mit den Familien und so weiter. Und das war nicht cool und nicht gesund. Und ich musste mich da aus dieser Rolle zum Beispiel mühsam rausarbeiten, was auch nicht so witzig war. Mein Bruder war mir da echt, der war echt angepisst auf mich. Aber ich habe irgendwann gesagt, hey, leckt's mich am Arsch, ich mache das nicht mehr. Und das sind halt so klassische Szenarien in Familien, aber eben auch in Partnerschaften, wo du dir das Drama-Dreieck wirklich genauer anschauen kannst. Und wenn du jetzt so ein bisschen klarer hast, okay, was ist so vielleicht deine beliebteste Rolle oder dass eben diese Dynamik bei dir so ein Stück weit stattfindet, ist es erstmal hilfreich, weil es geht jetzt darum zu erkennen, wer fühlt sich wann überlegen. Tatsächlich Retter- und Verfolgerposition fühlt sich sehr überlegen, die Opferposition fühlt sich sehr unterlegen. Wer gibt wem womit Energie, Aufmerksamkeit, Zeit? So, und wer nimmt jemandem Aufmerksamkeit, Energie und Zeit? Also wo saugt man Energie vom anderen und so weiter? Das hat ja nichts mit Freiwilligkeit zu tun, sondern das sind Dynamiken, die halt darauf basieren, dass eine Person glaubt, immer retten zu müssen, die andere Person denkt, oh, ich bin Opfer und ich will gar nicht alleine irgendwie funktionieren, und der Täter sagt, ich weiß es halt am besten und ihr könnt es eh nichts. So. Und das Agieren im Drama-Dreieck ist tatsächlich voneinander abhängig. Also wenn eine Person aussteigt, dann zerbricht das Dreieck. Außer zwei Positionen wechseln dann, also zwei Menschen wechseln dann immer die Position quasi zwischen Verfolger und Retter oder Opfer und Verfolger oder sowas. Also auch zwei Leute können ein Drama-Dreieck am Laufen halten, gell? Bloß, dass das klar ist. Und Wenn du aber aus dem Dreieck aussteigst, weil du dich verweigerst, in die Opferrolle zu gehen, weil du merkst, wie übergriffig es ist, wenn du im Rettermodus bist oder sowas, oder eben wenn du als Verfolgerperson sagst, okay, scheiße, vielleicht habe ich gar nicht recht oder vielleicht hat die andere Person auch recht, damit gehst du aus dem Dreieck raus. Aber das schauen wir uns nächste Woche nochmal genauer an, wie du das Dreieck verlassen kannst, weil da ist wichtig, diese emotionale Grundstimmung wahrzunehmen, klar zu haben, dass es eben geprägt ist aus frühen Kindheitserfahrungen, aus Erfahrungen im Elternhaus und dass es eben auch gute Gefühle macht, in der jeweiligen Rolle zu bleiben. Das ist total absurd oder paradox, aber am Ende ist, wenn man sich dann als Opfer quasi, wenn man geholfen wird, fühlt man sich wahrgenommen, wertgeschätzt, die Person ist für mich da. Wenn du als Retter retten kannst, fühlst du dich super, okay, da wird es im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Und wenn du als Verfolger oder als Täterin denkst, ich habe sowieso immer recht und alle anderen sind blöd, dann schüttet es dir natürlich auch ein Stück weit Dopamin oder eben positive Emotionstransmitter und weiß der Geier aus, weil du dich in dieser Rolle dann gut fühlst, überlegen fühlst. Also wenn das Ego recht hat, es geht ja immer um Ego, auch das Opfer hat so ein Ego, so dieses, ach, ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert, ist ja nicht die erwachsene Person, sondern es ist wirklich das Ego, was sich vor Verletzungen schützen will und so weiter, genauso wie beim Täter und beim Retter. Das hat nichts mit Liebe oder mit ich unterstütze jemanden zu tun, sondern es hat wirklich damit zu tun, ich will mich geil fühlen, ich will super sein, egal in welcher Rolle ich bin. Aber aus dem Drama-Dreieck, also aus der Ebene des Drama-Dreiecks, wirst du den Konflikt nicht lösen, sondern du musst aussteigen, damit du eine Beziehung auf Augenhöhe führen kannst. Und das ist etwas, das kann tatsächlich tricky sein. Und dafür brauchst du erstmal dieses Bewusstsein, was mache ich da? Und jetzt auch nicht den Fehler machen, und den machen ganz, ganz viele meiner Kunden und Kundinnen, die sagen, ah, ich habe jetzt erkannt, mein Partner, meine Partnerin hat immer die und die Rolle. Oder er oder sie ist Täter und der oder der will mich immer retten oder sowas. Anstatt sich selber an die Nase zu fassen und zu sagen, okay, wie kann ich aus meiner Rolle aussteigen? Weil das ist das A und O. Wenn du jetzt deinem Partner, deiner Partnerin sagst, schau mal, wir haben jetzt das Dreieck, Drama-Dreieck, und du musst jetzt die Rolle aufgeben. Das ist ein netter Versuch, aber am Ende wird es viel mehr funktionieren, wenn du selber für dich Verantwortung übernimmst und sagst, okay, ich muss aussteigen, egal an welcher Position du stehst. Und nächste Woche schauen wir uns dann eben an, wie das gelingen kann, da rauszusteigen. Und wenn du Unterstützung brauchst, nach wie immer gilt, melde dich bei uns, komm ins Membership. Wir helfen dir von Herzen gerne, deine Beziehungsmuster zu durchbrechen, deine ungesunden Beziehungsdynamiken zu verändern, um eine erfüllte Beziehung mit dir selber und auch mit den Menschen in deinem Umfeld zu führen. Genau, ich freue mich, von dir zu hören, und ansonsten hören und sehen wir uns hier wieder in einer Woche zum Teil 2 des Drama-Dreiecks. Bis dann, mach's gut, arrivederci, ciao, ciao. Ja, alle Informationen zum Membership oder auch zu unseren Coaching-Paketen findest du auf der Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da kannst du dir bei mir ein Coaching buchen oder bei meinen Mitarbeiterinnen. Und ins Membership zu kommen ist tatsächlich die beste Idee ever. Wenn dir der Podcast taugt und du merkst, an der einen oder anderen Stelle bräuchtest du den einen oder anderen Schubs und den einen oder andere Frage mal beantwortet, dann ist das the place to be. Und du kannst dich auch für den Liebe-Letter anmelden, dann bekommst du jede Woche einen kostenlosen Impuls für deine Beziehung in dein Postfach. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.